Genau, in meinem letzten Predigt, die noch nicht online ist, die ich dann morgen online stellen werde, ist es darum gegangen, wie ist es möglich, dass Hiob in seinem tiefsten Elend sagt, und trotzdem weiß ich, dass mein Erlöser lebt und dass er am Ende das letzte Wort haben wird. Und ich weiß, ich werde ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen, aber nicht als Fremder, und danach sehnt sich alles in mir vom ganzen Herzen. Das war das Thema von der letzten Predigt. Und heute geht es um Gottes Antwort an Hiob, die für uns Menschen, also für mich zumindest, extrem herausfordernd ist, weil sie ganz und gar nicht das ist, was wir uns wünschen und was wir uns erwarten von Gott. Und bevor ich darauf eingehe, muss ich noch ein bisschen rundherum schauen, was vorher geschah. Ja? Das Ganze geht ja zurück auf eine Anklage von Satan gegen Hiob. Hiob 1, 9 bis 11, der Satan antwortete dem Herrn: Ja, Hiob ist ein gottesfürchtiger Mann, aber er hat auch allen Grund dazu. Du hast ihn, seine Familie und seinen Besitz stets vor Unglück bewahrt. Du lässt ihm alles gelingen, was er unternimmt, und sein Reichtum wächst immer weiter. Aber wende dich nur einmal gegen ihn und nimm ihm alles weg, was er besitzt. Dann wird er sich auf jeden Fall von dir lossagen. Und da sind zwar steile Dinge drinnen. Das eine ist, dass Satan behauptet, dass Hiob ein ziemlich brutaler Egoist ist. Er hält sich an alle religiösen Regeln, damit er ein schönes Leben hat. Und der einzige Grund, warum er sich an alle religiösen Regeln hält, ist, damit er ein schönes Leben hat. Es geht ihm nur um ihn selber. Und Satan behauptet, dass Hiob an Gott in keiner Weise interessiert ist. Dass ihm Gott im Grunde genommen wurscht ist. Er will das schöne Leben haben, er macht, was er dafür braucht. Und wenn Gott ihm nicht das schöne Leben gibt, dann pfeift er ihm was. Und das Heft steile daran ist, dass Gott sozusagen seinen guten Ruf in die Hände eines Menschen legt. Gott verteidigt sich nicht selber, sondern er legt seinen guten Ruf in die Hände eines Menschen, in dem Fall Hiob, und sagt, du wirst sehen, er wird nicht so handeln, wie du glaubst, weil er mich kennt. Ja. Und dass Hiob nicht so reagiert, das ist in Kapitel 2 wieder widerlegt, wo er entschieden seiner Frau widerspricht, wie sie seine Frau ihm sagt, wenn das alles ist, was dir deine Frömmigkeit und dein frommer Lebenswandel eingebracht hast, dann pfeift doch Gott drauf. Was hast du dann von Gott? Bringt dir nichts. Also, ja. Und da wendet er sich krass dagegen und sagt, hey, sicher nicht, in meinen Worten. Und er weigert sich standhaft, sich von Gott wegen seines Unglück loszusagen. Und dann kommen so Sätze, die für uns so, die meinen Verstand völlig sprengen auf eine Art und Weise, wo hier Kapitel 13, Vers 15 sagt, gewiss wird Gott mich töten und dennoch vertraue ich auf ihn. Lass das einmal sickern, diesen Satz. Und dann ist der Hiobs Rechtfertigung. Der Hiob sagt, hält an Gott fest, ja. Aber das ändert nichts daran, dass er auf eine ziemlich wütende und empörte und zutiefst verletzte Weise sich an Gott wendet und sagt, hey, was zum Geier soll das Ganze? Was passiert da mit mir? Warum dieser ganze Mist? Ja? Er ist berechtigterweise empört, weil er sagt, hey, ich habe nichts, mich in keiner Weise, ich habe mir das überhaupt in keinster Weise verdient, was da passiert mit mir, ja? Und da gibt es zwei Probleme. Weder Hiob noch seine Freunde haben Wissen, was im Hintergrund passiert in der geistlichen Welt. Und das wissen wir auch nicht, und das ist meistens gut so. Da haben dann die Propheten ein Problem damit, auch manchmal. Weil wenn man prophetisch begabt ist, hat man ja mehr Einblick und so, aber halt auch nicht in allen, weil Gott aus guten Gründen uns manche Dinge nicht offenbart. Ja. Und die Freunde von Hiob versuchen ihm ständig einzureden, dass er keinesfalls recht hat, sondern dass er ganz bestimmt sich irgendwo schuldig gemacht haben muss, weil sonst wäre das ja nicht passiert. Die Welt von Hiobs Freunden funktioniert nach simplen Wenn-Dann. Wenn du brav bist, belohnt dich Gott, wenn du sündigst, bestraft dich Gott. Punkt. Und das Problem ist, das ist für eine viel zu einfach gestrickte Welt. Das Leben ist nicht so einfach. Das Leben ist wesentlich komplizierter. Wir Menschen sind wesentlich komplizierter. Und was sich in der geistlichen Welt abspielt, das ist sowieso noch viel, viel mehr, als wir uns vorstellen können und wollen. Und auch weil der Hiob, weil er nicht weiß, was da wirklich im Hintergrund sich abspielt, versucht Hiob ständig zu erklären, dass er unschuldig ist und wie die sprichwörtliche Jungfrau zum Kind zu seinem ganzen Unheil gekommen ist. Und das Spannungsfeld, das sich da auftut, ist, das Steile ist, Hiob hat recht, wenn er sagt, ich habe mir das nicht verdient. Das ist kein Blödsinn. Der Hiob, es ist vollkommen richtig, wenn Hiob sagt, ich habe mir das nicht verdient. Das ist zutiefst unfair, was da mit mir passiert, ja? Aber in Kapitel 35 sieht er noch was Cooles. Wenn er sich vor Gott, seine letzten Worte vor Gott ist, dass er sagt, hey, Gott sieht auch die Anklage und Gott weiß, dass diese Anklage gegen mich falsch ist. Und die wird sich als falsch herausstellen und das ist, stimmt auch. Die Anklage gegen Hiob, dass er ja alles sausen lässt, wenn Gott ihn nicht mehr endlos segnet, war falsch. Gott hat das widerlegt und er hat das widerlegt. Und am Ende geht Hiob tatsächlich gerechtfertigt aus dieser ganzen Katastrophe hervor. Ja? Aber ganz anders, als er sich gedacht hat. Viel besser in Wirklichkeit. Und die andere Seite ist, dass seine Rechtfertigung, ich habe mir ja nichts zu Schulden kommen lassen, hallo, geht auch völlig am Thema vorbei, weil das nie der Grund war. Hiob ist nicht für irgendwas bestraft worden, das war nie das Thema, ja, dass Hiob für was bestraft wird. Und ich traue mir zu sagen, dass Hiob weder ein Opfer Gottes wurde, noch ein Opfer Satans wurde, noch irgendeiner perversen göttlichen Wette, sondern dass Hiob Opfer wurde, dass dessen wurde, dass die Welt so ist, wie sie ist. Nämlich von Gott getrennt. Und wäre die Welt nicht von Gott getrennt und hätte sich die Menschheit von Gott nicht losgesagt, hätte der Satan niemals die Macht, uns zu schaden, uns Böses anzutun. Ja? Dann gäbe es kein Leid, keinen Schmerz, keinen Tod, keine Katastrophen. Ja? Und in Wirklichkeit erleben wir das alle ja immer wieder dasselbe. Dinge brechen über uns herein, wo wir genau nichts dafür können. Wir erleben Leid und Schmerz und Schicksalsschläge, die wir uns nicht ausgesucht haben. Und wir müssen schauen, dass wir irgendwie klar damit kommen. Ja? Und ich komme zurück aufs letzte Mal vor auf den Viktor Frankl. Warum bringt mich die Frage nach dem Warum nicht weiter? Warum ist es so tödlich, wenn ich dort stecken bleibe, wenn ich ständig frage, ja, warum muss das mir passieren? Warum sind die so arg gewesen? Warum war ich ausgerechnet da? Warum, warum, warum? Ja, das ist in uns so drinnen. Das, so sind wir halt. Ja, wir wollen wissen, wieso, was da los ist und so weiter. Ja. Nur das Problem dabei ist, wenn ich in diesen ständigen Warum-Fragen hängen bleibe, dann bleibe ich in meiner Rolle als Opfer der Umstände hängen. Wenn ich nur warum frage, dann mache ich mich selber zum Opfer meiner Lebensumstände. Und wer wahrscheinlich sowieso keine Antwort kriegen, keine befriedigende. In manchen Sachen, ich weiß, aus meinem Leben, es gibt in etlichen Dingen, habe ich im Rückblick Antworten bekommen, wo ich, wenn ich zurückschaue, weiß, okay, das war weil. Es gibt auch genug andere Sachen, wo ich keine Ahnung habe. Ich weiß es einfach nicht. Es war, wie es war. Ja. Und der Viktor Frankl war ein Jahr im Konzentrationslager in Haft und er hat keine Antwort auf seine Frage bekommen, warum er dort gelandet ist, warum ihm die Flucht nicht gelungen ist, warum dieses, warum jenes. Er war dort, Punkt. Ja, und er konnte nichts dran ändern. Ja. Und er hat in dieser Extremsituation gelernt, dass seine einzige Chance ist, das zu überleben, die Frage, wie gehe ich damit um? Ja. Und das Steile ist, die Frage, dass er in der Lage war, sich selber zu fragen, zu sagen, okay, ich kann nichts an meinen Umständen ändern. Sie sind, wie sie sind. Aber ich habe die innere Freiheit, mich zu entscheiden, wie ich damit umgehe. Und da ist man dann kein Opfer mehr. Ja. wenn ich mich entscheide, ich möchte, ich kann, dass ich sage, okay, die Umstände sind furchtbar, aber ich kann mich entscheiden, dass ich Jesus bin, dass ich gut damit umgehe, ja, dann bin ich wieder frei, dann bin ich kein Opfer mehr. Dann kann ich nichts daran ändern, was ist. Aber ich kann mich innerlich, ich unterwerfe mich dem innerlich nicht, sondern sage, okay, ich bin zumindest über mich selber her und über meine Gedanken und wie meinen Umgang damit. Und ich bin nicht mehr versklavt und nicht mehr so unter den Umständen. Ja. Und ich erzähle euch ein bisschen ein paar Geschichten aus meinem Leben, auf Warum-Fragen, auf die ich keine Antwort bekommen habe. Ja. Ich habe schon erzählt, mein Vater war schwer traumatisiert von 3 Jahren Bombenkrieg und das können wir uns nicht vorstellen, was Bombenkrieg heißt. Das heißt, du hockst alle paar Tage im Keller, rundherum gehen die Bomben nieder, du weißt nicht, was passiert und du weißt ganz genau, dass wenn eine Bombe deinen Keller trifft, dann bist du tot. Und wenn du Glück hast, bist du gleich tot und wenn du Pech hast, lebst du noch ein paar Stunden, bevor du stirbst. Ja? Das ist Bombenkrieg. Ja? Nur damit wir ein bisschen einen Begriff haben davon. Ja? Dieses völlige, hilflose Ausgeliefertsein. Und das hat er als Teenager von seinem 16. bis seinem 19. Lebensjahr gehabt. Ja. Und dann stellt sich einmal vor, was das mit einem sensiblen Menschen macht. Ja. Und dann war er 19 und dann ist er nach dem Krieg, war Wien völlig zertrümmert, 2 Jahre Hungersnot. Und da hat er dann mit 19 schauen müssen, dass er sich irgendwie Existenz aufbaut. Das war sein Leben und seine Jugend. Da war nichts mit Träume, nichts mit was möchtest du, nichts, oh, was ist meine Berufung. Das war kein Thema für seine Generation und die Menschen um ihn herum, die das erlebt haben. Die haben schauen müssen, dass sie irgendwie mit den Umständen klarkommen. Ja. Genau, ja. Und das hat, und die Konsequenzen für mich als Kind aus seiner Lebensgeschichte war, dass seine Botschaft an mich, bis ich ungefähr 16 war, war durchgängig und immer wieder: so wie du bist, bist du grundsätzlich falsch. Du bist als Mensch grundsätzlich falsch. Und du solltest nicht so sein, wie du bist, weil wenn du so bist, wie du bist, dann wird aus dir ein Verbrecher. Und zu seiner Rechtfertigung muss ich sagen, dass diese Art von Drohungen an die Kinder, das war in seiner Generation eine oft verwendete Erziehungsmaßnahme. Ich weiß von anderen Männern in meinem Alter oder so, die Eltern meiner Vatergeneration hatten, die haben das auch immer wieder erlebt. Ja. Also der war jetzt kein böser Mensch, aber insgesamt, mein Elternhaus war für meine Seele ein lebensgefährlicher Ort. Ja. Und meine ersten Selbstmordfantasien habe ich in der Volksschule gehabt, da war ich 6 Jahre alt oder so, weil ich das alles nicht mehr ausgehalten habe, weil das alles so entsetzlich war. Ja. Und mit 19, da habe ich Jesus schon gekannt und da habe ich meinem Rückblick gedacht, bist du deppert. Ich bin so froh, dass meine Kindheit und Jugend vorbei ist. Ich werde dieser Zeit, so wie viele andere denken, ma, so schön war es, wie wir jung waren. Und mein Gedanke war, Alter, ich bin so froh, dass das vorbei ist, dieser Horror. Ja. Und dann habe ich mit 19 mich für Jesus entschieden und dann hat es nicht aufgehört mit dem. Und ich habe meine Eltern nicht, warum ich diese Eltern hatte, das ist so. Ja, und ich kann es nicht ändern, aber Gott hat mir eine völlige Aussöhnung mit meinem Vater geschenkt. Ja. Das ist die andere Seite. Heute denke ich mit Liebe und Dankbarkeit an ihn zurück. Und jetzt wisst ihr, was das für ein Wunder ist, dass das möglich ist. Ja. Und dann habe ich mit 24 alles für Gott aufgegeben in Wien, bin von Wien nach Tirol, Job, Freundeskreis, Kirche, alles hinter mir gelassen, weil ich gesagt habe, hey Gott, ich will dir näher kommen, ich will mehr von dich, ich will dich besser kennenlernen. Ja. Und dann habe ich einen Job gebraucht und Gott hat mich mit einem Job versorgt. Und der Job war vom Fachlichen her super, also toll. Für meine Ausbildung als Drucktechniker war das ein Traumjob, ja. Aber die andere Seite war, menschlich war mein Chef ein Wahnsinn. Und der Betriebsleiter war auch ein komischer Typ, ja. Das heißt, ich bin in dem Spannungsfeld gestanden, dass ich gewusst habe, Gott hat mich mit einem Job versorgt, aber ich habe dort Umstände, die für mich menschlich so heftig sind, dass ich das fast nicht ausgehalten habe. Und dann kommen wir mal klar damit. Ja? Mit diesem Spannungsfeld, wo es dann auch da denkst, ja, was für Gott, hallo, was ist mit dir? Gibst mir einen Job und dann ist der so, was ist los? Und dann mit 27 ist mein Leben völlig auseinandergefallen. Ja? Dann habe ich mein Heilungswunder erlebt, das war der Hammer. Ja? Das war mein bisher größtes Wunder, das ich erlebt habe. Aber das hat mich aus der Kirche rausgekickt. weil mir diese innige Vaterbeziehung, auf einmal diese innige Herzensbeziehung so wichtig geworden ist, dass ich es nicht mehr ausgehalten habe, wenn die in der Kirche, in den Predigten und so nur vom Drumherum geredet haben, nur von Äußerlichkeiten und so. Ich weiß nicht, ich war wahrscheinlich auch ungerecht damals, ganz sicher, aber in meinem Empfinden war das so. Und ich habe mal verschiedene Kirchen angeschaut und ich habe es nicht erpackt. Und dann habe ich meinen Job hingeschmissen und habe das falsche Studium begonnen, weil meine Bewerbung an der Fachhochschule für Industriedesign, das so mein Traum war, sowas von abgeschmettert wurde. Und meine Schwester hat ihren Mann, hat sich in eine Ehe mit einem schwierigen und ziemlich kaputten Mann geflüchtet und ich bin auf einmal baff, Kirche weg, ich habe mich nicht mehr ausgekannt und. Und dann war der Beginn meiner Wüstenzeit. Ja, ich habe auch keine Antwort auf die Frage, warum das so sein hat müssen. Ja. Gott hat mir nie eine Antwort darauf gegeben. Ja. Aber er hat mir es geschenkt, dass ich Schritt für Schritt mit meiner Lebensgeschichte Frieden schließen habe können. Ja. Und so komme ich zum letzten abschließenden Punkt aus Hiobs Geschichte, nämlich Gottes Antwort an Hiob. Und die ist, wenn man sich einmal oberflächlich durchliest, schaust du nur, Alter, was ist das für einer Gott? Geht da ab? Ist der jetzt völlig gaga oder was führt er da auf? Die Antwort hat zwei, drei Teile. Der erste Teil ist in Kapitel 38 und 39, sind zwei Kapitel, die ich euch jetzt nicht durchvorlese. Ich lese euch nur die ersten paar Verse vor. Ja. Da antwortete der Herr Hiob aus dem Sturm. Wer ist es, der Gottes weisen Plan mit Worten ohne Verstand verdunkelt? Tritt vor mich hin wie ein Mann. Ich will dir Fragen stellen und du sollst mich belehren. Wo warst du, als ich die Grundfesten der Erde legte? Sag mir Bescheid, sofern du Bescheid weißt. Weißt du, wer ihre Maße festlegte oder wer das Maßband über ihr ausspannte, lieber Hiob? Zeig, was du kannst. Und in diesen ganzen zwei Kapiteln breitet Hiob vor Gott die Größe und Herrlichkeit seiner Schöpfung aus. Ja? Und fragt Hiob, erklär mir das alles. Weißt du, wie das alles funktioniert und warum? Wenn du so gescheit bist. Und die erste Reaktion ist, Hiob ist völlig geplättet. Er ist wie erschlagen von dieser Antwort und seine Antwort ist, ich bin ein Nichts, wie könnte ich dir etwas erwidern? Ich lege meine Hand auf den Mund, ich habe einmal geredet und werde nicht wieder damit anfangen und ein zweites Mal und werde er nicht wieder tun. Und Gott ist arg, Gott gibt ihm keine Ruhe. Er redet weiter. Kapitel 40 und 41 könnt ihr euch dann nachlesen. Wo Gott dann sagt, nach dieser Antwort von Hiob sagt, willst du mir etwa meine Gerechtigkeit absprechen, mich für schuldig erklären, nur damit du Recht behältst? Besitzt du die gleiche Macht wie Gott? Kannst du mit donnernder Stimme reden wie er? Nun dann, schmücke dich mit Hoheit und Pracht, bekleide dich mit Majestät und Herrlichkeit. Lass deinen Zorn hervorbrechen, finde jeden, der stolz ist und drücke ihn nieder. Siehst du einen Hochmütigen, dann zwing ihn zu Boden und wirf den Gottlosen an den Ort, wo er hingehört. Lass sie alle im Staub versinken, bedecke ihr Gesicht mit dem Leichentuch. Dann würde selbst ich dich loben, wenn du mit deiner rechten Hand den Sieg errungen hast. Und so geht es weiter noch über die gesamten zwei Kapitel, wo einfach Gott seine Größe und Herrlichkeit und seine Macht vor Hiob ausbreitet. Und dann kommt eine ganz spannende Antwort von Hiob. Nun weiß ich, dass du alles kannst. Kein Vorhaben ist für dich undurchführbar. Wer ist es, der Gottes weisen Plan ohne Verstand verdunkelt? Ja, ich habe in Unkenntnis über Dinge geurteilt, die zu wunderbar sind für mich, ohne mir darüber im Klaren zu sein. Du hast gesagt, hör zu, ich will reden, ich will dir Fragen stellen und du sollst mir antworten. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Bisher, vor dieser Begegnung mit dir, vor all dem, was Gott ihm gesagt hat, kannte ich dich nur von Hören sagen. Aber jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen und darum bereue ich in Staub und Asche. Ja. Und dieses Bild kann man sehr falsch verstehen. Ja. Diese Antwort Gottes an Hiob kann den Eindruck erwecken, dass Gott diesen Hiob völlig in den Dreck tritt und ihn völlig fertig macht und ihm sagt, du kleiner, elender, dreckiger Wurm, wer glaubst du, dass du bist? Ja. Und wenn wir die Antwort Gottes an Hiob so verstehen, dann hat nicht Gott ein Problem, sondern dann haben wir selber ein Problem. Dann ist das Problem nicht Gott, sondern das Problem ist in meinem Herz innen drinnen, weil mein Bild von Gott, von meinen menschlichen Autoritäten, meinem menschlichen Vater, sonstigen Personen, unter deren Autorität ich gestanden bin, Lehrer, Erzieher, Chefs, die allesamt kaputte Menschen waren, wenn mein Bild von Gott von diesen Menschen geprägt ist und wenn ich Gott nicht sehen kann als den, der er ist. Ja. Und wenn ich diese Antwort von Gott so verstehe, dann ist es gut, wenn ich hinschaue, warum ich mir selber und im Gebet vor Gott die Frage stelle, hey Gott, warum kann ich dich nicht anders sehen? Warum habe ich so ein Bild von dir? Zeig mir mein Problem, wo ich dich falsch sehe. Ja. Stellen wir uns einmal Folgendes vor. Ja? Angenommen, ich bin stinksauer auf Gott, bin unglaublich enttäuscht und frustriert vor ihm und schmeiß Gott meinen Frust und meine Wut genauso ungefiltert an den Kopf, wie Hiob das gemacht hat. Und dann erlebe ich so eine Gottesbegegnung wie er und erlebe Gott in seiner, so wie er wirklich ist. Und wie ist Gott? Ja, Gott ist unendlich groß und herrlich, ja, das stimmt. Nichts kommt ihm auch nur annähernd nahe. Er ist größer und herrlicher als unser Verstand, das jemals wird fassen können. Ja. Aber das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Gott ist auch unendlich liebevoll und barmherzig. Ja. Gott ist die Liebe in Person und die Gnade und die Barmherzigkeit in Person. Er ist beides. Er ist nicht nur der harte Richter und der strenge Vater, als den wir ihn so oft sehen, was mit unserer Geschichte zu tun hat. Da kann ich euch lang und viel darüber erzählen, warum wir so denken als Gesellschaft. Aber Gott ist auch die Liebe. Ja. Und diese Kombination, ich liebe ERF Mensch Gott, und da habe ich viele Geschichten gehört von Menschen, die diese eine ganz, ganz steile Gottesbegegnung hatten, und die waren alle völlig überwältigt, aber haben sich nicht wie in den Staub getreten gefühlt, sondern waren völlig überwältigt von der Liebe und der Barmherzigkeit, die da präsent war. Und diese Kombination aus unendlicher Größe und unendlicher Liebe. Ja. Und wenn ich mich vor Gott auskotze, so richtig, ja, mit nicht druckreifen Worten, und ihr haltet das aus, ja, das könnt ihr ruhig machen, macht das. Ich ermutige euch dazu, Gott kann sehr gut damit, er weiß eh, wie es in deinem Herz ausschaut. Er weiß, was du dir hinter deinen frommen Worten wirklich denkst. Also kannst du ihm gleich sagen, was du wirklich denkst. Und sparst dir die Mühe, das in fromme Worte kleiden zu müssen. Und dann erlebe ich Gott und merke, Wahnsinn, der ist so anders. Der ist so anders. Da ist so eine Größe und eine Liebe, ja. Und da würde ich mich nach so einer Begegnung aber sowas von nicht wie ein kleiner elender Wurm fühlen, der es verdient hat, dass er im Dreck zertreten wird. Ja. Ihm geben geil. Und ja, es gibt Gott hat mich schon einige Male beschämt, einfach weil ich so einen Müll dahergeredet habe. Oder so einen Müll gemacht habe, ja. Weil mein Handeln so völlig vertrottelt und böse war. Ja. Und was dann kommt, ist eine tiefe Scham über die eigene Blödheit. Ja. Aber das ist keine Scham, die dich in den Boden versinken lässt. Sondern das ist eine sehr, sehr heilsame Form der Scham, die dich in die Freiheit führt. Könnt ihr ein bisschen nachspüren, wovon ich rede? Ja. Und was für eine Art von... Das ist eine emotional, ich denke in emotionalen Bildern, das so funktioniere ich. Und das emotionale Bild, das ich habe, ist eine Mischung aus tiefer Reue und tiefer Freude und Dankbarkeit oder tiefer Dankbarkeit. Ja. Und ich sage, ja, ich habe echt Scheiße geredet, das ist so völlig deppert, was ich daher geredet habe. Ja. Aber Gott ist gut. Gott ist so viel größer, Gott ist so viel schöner. Bah. Wahnsinn. Und diese tiefe Freude und Dankbarkeit, dass das alles viel ganz, ganz anders ist, als ich geglaubt habe. Ja. Ich habe einen Bibelvers dazu gefunden, Römer 4,2, wo der Paulus schreibt, ist es dir gleichgültig, wie freundlich, geduldig und nachsichtig Gott mit dir ist? Siehst du nicht, wie Gottes Freundlichkeit dich zur Umkehr bewegen will? Ja? Und da steckt beides drinnen, die Zurechtweisung, wo er sagt, hey, ist es dir echt wurscht, wie gut es Gott mit dir meint? Bist du so blind, dass du das nicht sehen kannst? Aber gleichzeitig auch das Versprechen und diese Verheißung, die sagt, hey, Gott will dich nicht kaputt machen, Gott will dich nicht brechen, so wie Menschen dich brechen wollen. Gott will dich nicht fertig machen, damit du dich ihm unterordnest. Das ist menschlich. So funktioniert die Welt, aber Gott ist ganz anders. Gott will dich mit seiner Liebe zu dir hinziehen. Gott will dich mit seiner Liebe zu dir hinziehen, damit du aus Liebe zu ihm das Richtige machst. Und nicht, weil du dich fürchtest, dass Gott sonst dich bestraft und dir ich weiß nicht was wegnimmt. Dein schönes Lieblingsding, oder was? Ja. Meine Erfahrung, und die finde ich in der Bibel mehrfach bestätigt, ist, Gott hat mir immer wieder keine Antwort gegeben. Ich habe auf viele Dinge keine Antwort, warum das so sein hat müssen. Ja. Aber Gott hat mir was Besseres gegeben. Gott hat mir durch Jesus Christus sich selbst gegeben. Und das ist so viel besser als eine intellektuelle Antwort. Ja. In 2. Korinther 3,8 steht, ich hoffe, der Vers hängt euch noch nicht zu den Ohren raus, weil ich ihn so oft vorlese. Wir alle schauen aber mit aufgedecktem Angesicht und ohne Schleier vor dem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von Herrn, dem Geist, geschieht. Ich erzähle euch, worauf sich der Vers bezieht. Der Mose war 40 Tage am Berg Sinai in Gottes Gegenwart durchgängig, rund um die Uhr. Ja. Und das hat ihn so sehr verändert, dass sein Gesicht so stark Gottes Herrlichkeit und Größe wiedergespiegelt und ausgestrahlt hat, dass die Menschen das nicht ausgehalten haben. Und deswegen hat er sich einen Schleier darüber gehängt, damit die Menschen geschützt waren auf gewisse Weise vor etwas, das für sie zu groß und zu stark und zu mächtig war. Ja. Und dieser Schleier ist weggenommen worden von uns. Wir können Gott von Angesicht zu Angesicht sehen und das macht das mit uns. Und das kann ganz, ganz tiefe Dinge mit uns machen. Und das Spannende ist auch, Mose hat am Berg Sinai nicht gesagt zu Gott, lass mich all deine Geheimnisse verstehen. Das hat er nicht gesagt. Mose hat gesagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Er wollte die Person Gottes erleben. Er wollte nicht Antwort auf all seine Fragen. Seine größte Sehnsucht war, Gott als Person unverhüllt zu sehen. Und das war damals noch nicht möglich. Aber er hat Gottes Herrlichkeit erlebt, ja, trotzdem. Und das Spannende ist, Mose wollte nicht, so wie Adam und Eva, den Baum der Erkenntnis, des Wissens und Verstehens, ja, der Mose wollte den Baum des Lebens. Und der Baum des Lebens steht für Jesus Christus, der von sich selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 14,6. Ja. Die Antwort ist der Baum des Lebens. Die Antwort ist Gottes Gegenwart. Wie habe ich das erlebt? Ich habe euch ein bisschen was erzählt von den Dingen, mit denen ich sowas von nicht klargekommen bin. Ja? Und da gibt es noch mehr Sachen, viel mehr Sachen, aber das wird jetzt viel zu weit führen. Was ich erlebt habe, ist Folgendes. Die tiefsten Veränderungen in mir selber habe ich dadurch erlebt, dass ich Zeit in Gottes Gegenwart verbracht habe. Ja? Das erste Mal ist Gott mir begegnet auf ganz, ganz tiefe Weise. Das war zu Ostern 97 im Kurpark Oberlau, wo er mich auf einmal überwältigt hat mit seiner Liebe und Annahme, wo es mir wie Schuppen vor den Augen gefallen ist. Wirklich, das ist visuell, habe ich das so erlebt. Das ist wie wenn dir vor den Augen irgendwie so was weggenommen wird und auf einmal schaut alles ganz anders aus. Und wo dieser ganze Selbsthass, diese Selbstablehnung und mein total kaputtes Bild von mir selber wie sollte ich ein anderes haben, nach dem, was mir mein Vater zugesprochen hat als Kind, war auf einmal nicht mehr da in dieser Form. Ja. Und das war ein echter Wendepunkt. Ich war nachher nicht mehr derselbe Mensch. Ich bin seitdem nicht mehr derselbe Mensch wie vorher. Das war das Wunder, wie Gott auf mich zugegangen ist. Das Wunder hat mir die Tür geöffnet, aber es ist ja dann nicht dabei geblieben. Das war ja nur der Anfang meiner inneren Heilung. Da hat ja noch viel, viel mehr stattfinden müssen. Was mich immer wieder zutiefst verändert hat, war Zeit mit Gott zu verbringen. Und das letzte Mal war das auf meiner Pilgerreise. Habe ich euch eher ein bisschen erzählt davon, ja. Wo ich zuerst in Herrnhut, im Jesushaus, viel Zeit im Gebetsraum verbracht habe, viel Zeit in Gottes Gegenwart und dort tiefe Begegnungen mit Gott hatte. Und in Zwickau dann im Gebetshaus noch einmal. Und das hat was gemacht mit mir. Damit, da ist meine Menschenfurcht verschwunden. Nachher. Und das ist mir erst nachher aufgefallen. Ich habe währenddessen gar nicht gecheckt. Ich habe nur gewusst, irgendwas passiert da jetzt. Wow. Und so, ja. Und erst nachher habe ich Schritt für Schritt gemerkt, okay, das war das. Ja. Und was habe ich gelernt aus diesem allem? Was ich gelernt habe, ist, dass nach allem, was ich mit Gott erlebt habe und wie er sich mir gezeigt hat, ist mein Schritt, bin ich Schritt für Schritt, komme ich Schritt für Schritt dorthin, dass mein Herzenswunsch, mein tiefster Wunsch in meiner Seele nicht mehr ist, Antworten auf meine Fragen zu bekommen. Ich wünsche mir schon lange nicht einmal mehr, komplett geheilt zu werden. Das ist mir nicht so wichtig mittlerweile. Obwohl eine Allergie jetzt nicht so klasse ist, wenn man dann immer schnupft und rotzt und die Augen rot sind und so. Ja. Aber wenn man denkt, hey, es gibt nichts Schöneres und Kostbareres als Gottes Gegenwart. Ja. Es gibt nichts Besseres. Das ist die Antwort. Und darum verstehe ich den Hiob, wie er dann gesagt wird, dass er dann sich nicht wie der Letzte, nicht im Dreck zertreten gefühlt hat, sondern zutiefst verändert gefühlt hat, wo er gesagt hat, bisher habe ich dich nur vom Hörengesang gekannt, aber jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Und ich komme zurück auf diesen Satz, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und wo er dann sagt, ich sehne mich von tiefstem Herzen danach, dich nicht von Angesicht zu sehen und nicht als Fremder, sondern als eine vertraute Person. Und genau das hat Gott hier überlebt dann in seiner Antwort. Ja. Gott hat ihm der harte Teil der Antwort Gottes an Hiob war, hey, du hast einfach keine Ahnung. Du weißt es nicht. Und es ist gut, dass du es nicht weißt. Ja. Und das müssen wir mal aushalten. Das haltet unser menschlicher Stolz zeitweise ganz schlecht aus. Ja. Dass Gott sich vor uns nicht rechtfertigt, dass er sich uns nicht erklärt, sondern er sagt, hey, ich bin Gott, du nicht. Mein Job ist es, die Dinge zu führen, und dein Job ist es, mir trotzdem zu vertrauen, weil ich gut bin, weil ich trotzdem gut bin. Und Gott war trotzdem gut, auch in den 3 Jahren, wo ich in meinem Job durch richtig harte Zeiten gegangen bin. Ja, war Gott trotzdem gut, weiß ich jetzt. Das weiß ich im Rückblick. Ja. Und natürlich, ich bin so wie ihr auch auf dem Weg dorthin. Und natürlich denke ich nicht immer so, ja. Und genauso wie euch gibt es natürlich auch den kaputten Teil in mir, den die Bibel den alten Menschen nennt, der mich ständig davon dort wegziehen will. Aus Gottes Gegenwart, von Gottes Nähe, der mich wegziehen will von den guten Dingen, in die zerstörerischen Dinge und. Das ist so im Leben. Damit müssen wir alle klarkommen. Das wird weniger, aber das wird nicht verschwinden, solange wir auf dieser Welt sind. Das wird erst, nachdem unser Körper tot ist, weg sein. Und wir einen neuen Körper und ein neues Leben kriegen. Bis dahin müssen wir da durch. Ja. Aber trotzdem weiß der andere Teil, der gesunde Teil in mir, dass ich im Grunde meines Herzens, ich will Gott, ich will seine Nähe, ich will seine Gegenwart. Weil es gibt nichts Besseres. Ja. Der Paulus beschreibt diese innere Zerrissenheit so schön in Römer 7, 21. Es ist anscheinend wie ein inneres Gesetz in meinem Leben, dass ich, schreibt Paulus von sich selber, wenn ich, Paulus, das Gute will, unweigerlich das Böse tue, sagt der Paulus über sich selber. Ja. Aber im Kapitel 8 gibt es dann auch die Antwort und die Lösung drauf. Ja? Römer 8, 14 bis 16. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Klingelingeling, verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven gegenüber Gott. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und deshalb dürfen wir ihn Papa nennen. Ja? Aber ist das hebräische Wort für Papa, ganz einfach. Ja. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Ja. Ich bin in dieser inneren Zerrissenheit, aber ich bin gleichzeitig ein geliebtes Kind Gottes. Und das ist die Lösung und die Antwort. Ja. Ich komme zum Ende, langsam. Wir wissen meistens nicht, was sich im Hintergrund in der geistlichen Welt abspielt. Gott offenbart uns immer wieder, dafür haben wir die prophetisch begabten Leute und dafür brauchen wir nicht nur die Propheten, das macht er ja bei jedem von uns. Ja. Wir alle können ja von Gott hören und wir alle hören auch hoffentlich für uns immer wieder Dinge, die Gott uns offenbart, über bestimmte Situationen in unserem persönlichen Leben. Aber Gott offenbart uns bei Weitem nicht alles. Ja. Und das ist gut so. Da gibt es einen spannenden Psalm, den Psalm 131, wo Gott diese innere Haltung beschreibt. Da sagt der Herr, mein Herz ist nicht stolz und meine Augen schauen nicht auf andere herab. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, ich beschäftige mich nicht mit Dingen, die zu groß und zu wunderbar sind für mich. Ich bin ganz still und geborgen, so wie ein Kind bei seiner Mutter. Ja, wie ein Kind, so ist meine Seele in mir. Israel, hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Hoffe nicht auf großartige göttliche Offenbarungen. Hoffe nicht auf Antworten auf alle deine Fragen. Hoffe auf Gott, die Person Gottes, weil er die bessere Antwort ist. Ja. Und ich habe den provokanten Gedanken zum Schluss, dass ich glaube, dass die Antwort, die wir in Not und im tiefsten Schmerz und wenn die Dinge über uns hereinbrechen, ja, und wenn wir Gott sowas von nicht verstehen, ist nicht die Frage, die Antwort auf die Frage, hey, warum? Ich glaube, das, was wir in dieser Situation brauchen, ist Gott selber. Was wir nicht, die Antwort, die wir wirklich brauchen, sind nicht intellektuelle Gedanken und Konzepte. Was wir wirklich brauchen, ist die Person Jesus Christus, seine Nähe und Gegenwart. Das braucht man in diesen Situationen. Und was wir viel dringender brauchen als eine Antwort auf das Warum, ist, dass wir Gottes Nähe und Gegenwart erleben. Weil das tragt uns. Das tragt uns wirklich und das ist so viel größer. Und auf dem Weg dorthin gibt es ein paar wichtige Schritte zu erledigen, damit wir das leben können. Punkt 1, es ist immer gut, der Versuchung zu widerstehen, sich selber als Opfer zu sehen. Ja. Wir werden auf eine Art natürlich immer Opfer der Umstände. Wir sind alle, so wie wir da sitzen, Opfer der Tatsache, dass sich die Menschheit von Gott abgewandt hat und die Welt deswegen so ist, wie sie ist. Ja. Und dadurch erleiden wir viel und unschöne Dinge, immer wieder. Ja. Aber ich habe immer die Möglichkeit zu sagen, ich kann an meinen Umständen nichts ändern. Ja? Ich habe jetzt zum Beispiel, mein voriger Chef, der eine Katastrophe war, ist jetzt weg. Wir haben eine neue Chefin bekommen, mit der ich nicht wahnsinnig happy bin. Ja? Ist so. Aber ich kann versuchen, so gut wie möglich ist, jesusmäßig damit umzugehen und mit ihr umzugehen. Und ich kann mich entscheiden, nicht Gott anzujammern, warum habe ich jetzt die und nicht der andere, sondern dass ich sage, hey, es ist, wie es ist und ich versuche das Beste daraus zu machen und jesusmäßig damit umzugehen. Ja. Und wenn wir zum Opfern werden, dann will uns das immer unseren Wert und unsere Würde auch rauben. Immer wieder. Und das kann ich abwehren, indem ich sage, hey, aber ich entscheide mich, wie ich damit umgehe. Und ich entscheide mich, jesusmäßig damit umzugehen. Und das gibt mir meine Würde zurück. Ja. Der Viktor Frankl ist im KZ permanent angebrüllt, schikaniert, geschlagen und gedemütigt worden. Ja. Und deswegen hat er das überlebt, weil er so gedacht hat. Ja. Dass er sagt, natürlich kommt Glück auch dazu. Aber er hat gleichzeitig auch, er war Arzt im KZ, er war Lagerarzt, was ihm auch nicht die Situation wahnsinnig verbessert hat für ihn in Wirklichkeit. Er war deswegen in keiner Weise privilegiert. Und er hat halt gesehen, die Leute, die sich als Opfer sehen, die sterben wie die Fliegen. Die sind nach ein paar Wochen tot. Und die Leute, die sich sagen, hey, ich unterwerfe mich diesem Terror nicht, ich lasse mir nicht mein Mensch sein Raum, ich lasse mich nicht zum Vieh degradieren innerlich. Die sollen machen, was sie wollen, aber in meinem Innersten lasse ich mich nicht zum Viech degradieren. Das waren die, die überlebt haben. Ja. Es ist auch gut, einfach zu akzeptieren, dass es viele Dinge gibt, die mir einfach zu hoch sind. Und dass es einfach eine Tatsache ist, dass ich viele Dinge nicht weiß und nicht verstehe, weil ich ein Mensch bin und nicht Gott. Und dass es gut ist, wenn ich mich dann nicht über Gott stelle und von ihm Rechenschaft fordere, sondern Gott sagt, hey, ich habe keine Ahnung, warum das abgeht und ich bin stinksauer und frustriert und enttäuscht und es tut so weh. Aber ich vertraue da trotzdem. Ja. Und es ist gut, wenn ich Gott suche. Wenn ich nicht mich aufreibe innerlich in einer Frage nach dem Warum, auf das ich keine Antwort kriege, sondern wenn ich aufhöre, mich daran aufzureiben, an der Warum-Frage, und sondern stattdessen Gott suche und seine Nähe und seine Gegenwart suche. Und es gibt so diese spannende Redensart unter Christen, dass sie sagen, ja, wenn wir dann bei Jesus sind, dann werde ich ihn das fragen und das fragen und das fragen und das fragen und das auch noch. Dann soll er mir das bitte endlich erklären. Und ich habe mir irgendwann einmal gedacht, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ganz ehrlich. Ich glaube, dass wenn wir für Jesus stehen und ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, ja, dann werden die Fragen alle unwichtig sein. Dann wird das daneben so bedeutungslos werden. Weil dann haben wir Jesus, seine Herrlichkeit, seine Gegenwart permanent. Und dann ist es nicht mehr wichtig, warum das damals so und nicht anders war. Das ist meine Überzeugung. Und das ist mein Gebet. Und damit möchte ich gerne in die Gebetszeit gehen, dass wir dorthin kommen. Dass wir dorthin kommen. Raus aus dem Warum. Raus aus den Vorwürfen an Gott, die wir natürlich sagen dürfen und sollen. Ja, das ist ja nicht verboten, nein, gar nicht. Aber wir sollen dort nicht stehen bleiben. Wir sollen nicht in der vorwurfsvollen Haltung stehen bleiben, sondern sagen, hey Gott, ich weiß nicht, warum das so ist, wie es ist, aber ich brauche dich. Und in meiner furchtbaren Situation und in meinem ganzen Elend und meinem Schmerz brauche ich dich mehr als alles andere. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, dann haben wir enorm viel gewonnen. Und schützt uns das, ist das ein ganz wichtiger und entscheidender Schutz, dass wir im Leiden eben nicht in zerstörerische Verhaltens- und Denkmuster reinkommen, sondern mit Gottes Hilfe und an Gottes Seite gut durch das Leid durchgehen können und nicht zerbrochen daraus hervorgehen und nicht verbittert und nicht enttäuscht daraus hervorgehen, sondern idealerweise verändert und zum Guten verändert. Reifer, weiser, barmherziger, was auch immer. Ja. Und das ist mein Gebet für heute und überhaupt. Amen.